Ja, lieber Jonas, endlich mal wieder Immobiliarsachenrecht. Hast du Lust? Bist du bereit?
Auf jeden Fall. Hallo, Andreas, schön, dass ich da sein darf.
Wunderbar, dann legen wir los. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 71. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host für diese Folge bist mal wieder du. Lieber Jonas, freut mich, dass du mit dabei bist. Wir besprechen ein Gutachten, das gar nicht aus meiner Feder und auch nicht aus deiner Feder stammt, sondern von einem lieben Kollegen, der vor 2, 3 Jahren hier bei uns als Assessor tätig war, Jonas Bühler. Schöne Grüße bei der Gelegenheit. Es gibt anlässlich einer neueren Entscheidung des OLG München jetzt die Gelegenheit, hier einmal über diesen Fall zu sprechen. Worum soll es gehen? Ich stelle den Sachverhalt einmal vor. Wir haben in Abteilung 3 des Grundbuchs eine Briefgrundschuld eingetragen für eine Bausparkasse. Diese Grundschuld wurde eingetragen im Jahr 1975. Und der Kredit, der mit dieser Briefgrundschuld abgesichert wurde, war schon bald abbezahlt im Jahr 1988 nämlich schon. Und die Bausparkasse hat daraufhin sowohl die Löschungsbewilligung als auch den Grundschuldbrief an die Grundstückseigentümer übersandt. Und dann passiert das, was immer passiert mit solchen Dokumenten: Sie gehen verloren. Also sowohl die Löschungsbewilligung als auch der Grundschuldbrief sind weg. Und jetzt soll heute diese Grundschuld gelöscht werden. Die Eigentümer des Grundstücks sind immer noch die Eigentümer von damals. Und man schreibt dann die Bausparkasse an und sagt: Ja, also es wäre jetzt wirklich praktisch, wenn Sie uns nochmal eine Zweitschrift dieser Löschungsbewilligung schicken könnten. Und da hat man jetzt aber leider die Rechnung ohne die Bausparkasse gemacht, denn die Bausparkasse sagt: Nein, eine Zweitschrift der Löschungsbewilligung bekommt ihr von uns nicht. Wir berufen uns auf Verjährung. Aber wir sind bereit, eine Verzichtserklärung abzugeben. Also gibt diese Bausparkasse eine formlose Verzichtserklärung ab, sagt, wir verzichten auf die Grundschuld. Jetzt ist es Ziel der Beteiligten, also Ziel der Eigentümer insbesondere, dass diese Grundschuld gelöscht werden soll. Man sagt: Okay, wir haben jetzt hier diese Verzichtserklärung. Wir haben aber weder den Grundschuldbrief, noch haben wir eine Löschungsbewilligung vorliegen. Was können wir denn jetzt machen? Und der Notar, der die Eigentümer hier berät, sagt: Ja, also wir versuchen, den Grundschuldbrief mal für kraftlos zu erklären, machen ein Aufgebotsverfahren bezüglich dieses verloren gegangenen Grundschuldbriefes. Und da sagt jetzt wiederum das Grundbuchamt: Ja, das geht nicht, weil ihr seid da gar nicht antragsberechtigt. Antrag auf Kraftloserklärung dieses Grundschuldbriefes könnte nur die Bausparkasse stellen. Die Bausparkasse sagt: Das machen wir aber nicht, das ist uns egal. Und nur weil ihr diese Verzichtserklärung vorlegen könnt, heißt es noch lange nicht, dass ihr antragsberechtigt seid im Rahmen dieses Aufgebotsverfahrens, um eben anstelle der noch im Grundbuch als Inhaberin der Grundschuld eingetragenen Bausparkasse hier diesen Antrag auf Kraftloserklärung zu stellen. Also wir haben so ein bisschen wir sind in so einem Teufelskreis. Ja. Auf der einen Seite kriegen wir von der Bausparkasse, weil sie sich auf Verjährung beruft, keine zweite Löschungsbewilligung zugesandt. Auf der anderen Seite sagt das Grundbuchamt: Ja, ihr könnt aber hier keinen Antrag auf Kraftloserklärung dieses Grundschuldbriefes stellen, weil ihr eben nicht antragsberechtigt seid im VMFG-Verfahren. Und jetzt haben wir diese Deadlock-Situation, aus der wir irgendwie rauskommen müssen. Wir haben uns in der Vergangenheit immer mit einer eigenen Argumentation hier beholfen und versucht, dann zu dem Ergebnis zu gelangen, dass man sagt: Naja, das muss da irgendwie gehen. Und jetzt haben wir eine Entscheidung des OLG München vom 1.8.2025. Das Aktenzeichen finden Sie dann noch in den Shownotes, die dann letzten Endes und zum Glück unsere Ansicht dann im Ergebnis auch stützt. Also, der Sachverhalt zusammengefasst nochmal so: Sowohl der Grundschuldbrief ist weg als auch die Löschungsbewilligung. Die Bausparkasse beruft sich auf Verjährung und erteilt nur eine Verzichtserklärung im Hinblick auf die Grundschuld. Und konkret geht es jetzt darum: Kriegt man im VMFG-Verfahren, im Aufgebotsverfahren bei der Kraftloserklärung des Grundschuldbriefes irgendwie die Antragsberechtigung der jetzigen Grundstückseigentümer hin, damit die dann eben diesen Grundschuldbrief für kraftlos erklären können? Oder müssten die jetzt da irgendwie die Bausparkasse zwingen, da entsprechend mitzumachen? Ziel der Beteiligten ist, dass diese Grundschuld aus dem Grundbuch raus soll. Das ist hier, denke ich, klar. Jonas, wir müssen anfangen mit allgemeinen Aspekten zur Grundschuld. Wir wurschteln uns also erstmal eine Weile durch das Immobiliarsachenrecht. Am Ende kommen wir dann noch ins VMFG-Verfahren. Fang mal an, wie legen wir hier los?
Erstmal muss man sich bei der Grundschuld ja immer vor Augen führen, dass ich da drei verschiedene Rechtsverhältnisse habe. Ich habe den Darlehensvertrag und die entsprechenden Ansprüche auf Rückzahlung, Zinsen etc. Ich habe den Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld selbst, also den dinglichen Anspruch. Und ich habe die zwischen den Parteien bestehende Sicherungsabrede als schuldrechtlichen Vertrag, aus dem wiederum eigene Ansprüche entstehen können. Und das muss man hier gut auseinanderhalten.
Also zwischen den Grundstückseigentümern und der Bausparkasse gab es im Ausgangspunkt mal drei Rechtsverhältnisse. Das Darlehen, die Grundschuld gibt es immer noch, und diese Sicherungsabrede. Die Sicherungsabrede werden wir gleich sehen, die gibt es auch immer noch.
Genau.
Und wenn wir jetzt sich überlegen, welche Ansprüche die, die Eigentümer dieses Grundstücks haben gegen die Bausparkasse, jetzt wo sie das Darlehen zurückbezahlt haben, ja mittlerweile schon wohl seit 1988, also seit geschmeidigen 37 Jahren, dann ja, welches Problem kann uns dann die Bausparkasse sozusagen entgegenhalten oder zwischen die Füße werfen?
Dass aus der Sicherungsabrede zwar ein Anspruch auf Rückgewähr der Sicherheit, also der Grundschuld, folgt. Dieser ist nach Wahl des Sicherungsgebers, also im Normalfall des Eigentümers, kann auf drei Dinge gerichtet sein. Auf Abtretung der Grundschuld, sowohl an mich als auch an jemanden, den ich wähle. Auf Verzicht auf die Grundschuld und auf Löschung der Grundschuld.
Also da gibt es vertragliche Ansprüche des Grundstückseigentümers gegen den Inhaber der Grundschuld oder gegen den Grundschuldberechtigten, so kann man es auch nennen. Wenn der Sicherungszweck entfallen ist, konkret wenn hier das Darlehen bezahlt ist, und zwar entweder eben auf Abtretung, auf Verzicht oder auf Löschung. In den allermeisten Fällen hat man natürlich die Löschung, also das ist ja das, was dann in den meisten Fällen passiert, aber daneben gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, nee, die Grundschuldinhaberin möge bitte auf die Grundschuld verzichten, Rechtsfolge wäre dann, dass sie zur Eigentümergrundschuld wird, oder die Grundschuld abtreten, also wenn ich sage, ich möchte jetzt, dass die Grundschuld jemand anderem zugutekommt, dann könnte man da auch den Anspruch auf Abtretung geltend machen. Ja, und jetzt sagt die Bausparkasse hier zu uns, nix da, ist alles verjährt.
Und aus unserer Sicht auch zu Recht. Also der Anspruch auf Rückgewähr der Grundschuld aus der Sicherungsabrede verjährt nach neuem Recht innerhalb von 10 Jahren, 196 BGB Neufassung. Hier handelt es sich um ein sehr altes Recht aus den 70ern. Sodass da auch eine Übergangsregelung des EGBGB zur Anwendung kommt. Aber wir ersparen jetzt mal die aus der Examensvorbereitung sicherlich noch
in guter Erinnerung
je nachdem. Liegende Fristberechnung, insbesondere auch des Übergangsrechts, und sagen, es ist richtig, was die Bausparkasse hier sagt, der Anspruch auf Rückgewähr aus der Sicherungsabrede ist in diesem Fall tatsächlich verjährt.
Also Hintergrund ist, dass mit Inkrafttreten der Schuldrechtsreform ja auch die Verjährungsfristen neu geregelt wurden und man sich dann die Frage stellen musste als Gesetzgeber, was machen wir mit alten Fristen, die noch länger gelaufen wären? Hier hat man sich dann nicht zugunsten des Anspruchsgläubigers dazu entschieden, die Verjährung möglichst lange laufen zu lassen, sondern als sozusagen zugunsten des Anspruchsschuldners die Verjährung dann in einzelnen Fällen noch abzukürzen. Das heißt, wenn der Anspruch schon vor dem 01.01.2002 fällig war, ist er spätestens am 01.01.2012 verjährt. Und so wäre der Fall eben auch bei uns. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zum heutigen Zeitpunkt also die Möglichkeit der Bausparkasse, hier die Einrede der Verjährung zu erheben. Auch nach altem Recht, wo wir noch eine 30-jährige Verjährungsfrist hatten, hätten wir ja seit 1988 plus 30 Jahre spätestens 2018 die Verjährung. Das heißt, käme jetzt letztendlich gar nicht drauf an, aber so oder so kann man abkürzen, die Bausparkasse kann sich hier auf die Einrede der Verjährung berufen und das macht sie auch. Das heißt, die sagen, wir haben euch damals die Löschungsbewilligung geschickt, ihr habt keine weiteren Ansprüche aus der Sicherungsabrede gegen uns auf Rückgewähr der Sicherheit, also weder auf Abtretung, auf Verzicht noch auf Löschung. Und seht selber, wo ihr bleibt. Ja.
Richtig. Und deswegen, weil wir jetzt hier den schuldrechtlichen Vertrag aus Sicherungsabrede gerade nicht mehr geltend machen können, muss man natürlich schauen, was für andere Ansprüche können sich noch ergeben, insbesondere hier jetzt dingliche Ansprüche.
Das Interessante ist ja, wir haben es im Sachverhalt gehört, dass die Bausparkasse ja bereit war, eine Verzichtserklärung abzugeben. Da wundert man sich jetzt so ein bisschen, warum sind die denn bereit, das zu machen? Wenn wir jetzt gleich sehen, es gibt einen, wenn wir das Ergebnis vielleicht vorwegnehmen, unverjährbaren Anspruch des Grundstückseigentümers gegen den Inhaber der Grundschuld auf Verzicht der Grundschuld, wenn der Sicherungszweck entfallen ist. Wo kommt der denn her?
Der kommt aus 1169 BGB. Mhm. Titel ist Rechtszerstörende Einrede.
Da wird es mal wieder Zeit, das Gesetz vorzulesen. 1169 BGB, Rechtszerstörende Einrede, steht dem Eigentümer eine Einrede zu, durch welche die Geltendmachung der Hypothek dauernd ausgeschlossen wird. So kann er verlangen, dass der Gläubiger auf die Hypothek verzichtet. Also Tatbestandsvoraussetzung ist eine dauernde Einrede und Rechtsfolge ist ein Anspruch gegen den Gläubiger auf Verzicht.
Richtig.
Haben wir hier so eine rechtszerstörende Einrede auf Tatbestandsseite?
Ja, genau, du hast es schon angesprochen. Wir müssen hier vor allen Dingen aufpassen, dass wir die Tatbestands- und die Rechtsfolgenseite sehr gut voneinander trennen. Und wo wir beim Thema Verzicht sind, wir haben jetzt erstmal darauf verzichtet, den 1192 mitzuzitieren.
Ja, gut, klar.
Ist natürlich
ja.
eine Vorschrift, die eigentlich nur auf die Hypothek Anwendung findet, aber über 1192 auch auf die Grundschuld.
1192, zumindest mal hier den Absatz 1 BGB, anwendbare Vorschriften. Auf die Grundschuld finden die Vorschriften über die Hypothek entsprechende Anwendung, soweit sich nicht daraus ein anderes ergibt, dass die Grundschuld nicht eine Forderung voraussetzt. Die Vorschrift ist ja, denke ich, aus der Examensvorbereitung ebenso wie die Vorschriften zur Verjährung noch leidlich bekannt. In Ordnung, also dann sind wir im 1169 und müssen uns überlegen, haben wir auf der Tatbestandsseite eine rechtszerstörende Einrede? Mit anderen Worten, kann der Eigentümer des mit der Grundschuld belasteten Grundstücks dem Inhaber der Grundschuld dauernd entgegenhalten, die Rechte aus der Grundschuld geltend zu machen?
So ist es. Und dafür kommen wir jetzt nochmal auf den Sicherungsvertrag zurück, beziehungsweise die Sicherungsabrede. Und in dieser oder aus dieser wird auch eine Einrede hergeleitet, nämlich die Einrede der Nichtvalutierung beziehungsweise die Einrede des mangelnden Sicherungsfalles. Mhm. Das heißt, der Sicherungszweck ist ja in der Sicherungsabrede so vereinbart, dass es sich um die Sicherung der Forderung, also da sind wir wieder beim anderen Rechtsverhältnis, nämlich der Darlehensforderung, auf diese und der Sicherung dieses Zweckes dient die Grundschuld.
Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man sich gedanklich nicht verheddert. Wir haben ja vorhin gesagt, bestimmte Ansprüche aus dieser Sicherungsabrede, nämlich der Anspruch auf Rückübertragung, der ist verjährt. Aber es ist nicht so, dass alles, was aus diesem Sicherungsvertrag folgt, irgendwie verjährt ist oder nicht mehr wirkt, sondern diese Sicherungsabrede, die gibt es ja immer noch. Das heißt, wenn jetzt die Bausparkasse auf die Idee käme, aus der Grundschuld gegen den Eigentümer zu vollstrecken, dann könnte natürlich der Grundstückseigentümer sagen, ja Moment mal, diese Grundschuld dient doch nur zur Absicherung dieser Darlehensforderung. Diese Darlehensforderung ist längst erfüllt. Deswegen kann ich eine Einrede aus dem Sicherungsvertrag gegen die Geltendmachung der Rechte aus der Grundschuld erheben. So ist es doch, oder?
Richtig. Das heißt, wir sind dann im Fall des 1157 BGBs.
Mhm. Da wird es wieder Zeit, das Gesetz vorzulesen. 1157 BGB. Fortbestehende Einreden gegen die Hypothek, so ist die Überschrift. Und da heißt es, eine Einrede, die dem Eigentümer aufgrund eines zwischen ihm und dem bisherigen Gläubiger bestehenden Rechtsverhältnisses gegen die Hypothek zusteht, kann auch dem neuen Gläubiger entgegengesetzt werden. In Satz 2 heißt es dann, die Vorschriften der 892, 94 bis 899, 1140 gelten auch für diese Einrede.
Genau, das passt jetzt vom Wortlaut nicht direkt, aber man liest quasi aus dieser Sicherungsabrede ja heraus, dass der, wie du schon gesagt hast, der Gläubiger der Grundschuld sie nur geltend machen kann, solange und soweit die Forderung besteht. Und wenn man wie hier die Forderung abbezahlt hat, also den Darlehensvertrag vollständig getilgt hat, dann ergibt sich ja aus der Sicherungsabrede, wie gesagt, dass der Gläubiger der Grundschuld diese gar nicht mehr geltend machen darf, daraus nicht mehr vollstrecken darf. Und jetzt, weil wir ja noch auf der Tatbestandsebene sind, müsste man natürlich überlegen, besteht diese Einrede noch? Und da hast du ja richtig gesagt, nur weil der Anspruch auf Rückgewähr verjährt ist, bedeutet das ja nicht, dass die Sicherungsabrede in Gänze als Schuldverhältnis entfallen kann. Da sind wir wieder bei der Unterscheidung. Die Verjährung selbst ist ja wiederum auch nur eine Einrede gegen einen Anspruch. Und die Einrede der Nichtvalutierung, beziehungsweise des entfallenen Sicherungszwecks, die wir hier ja als Grundstückseigentümer geltend machen wollen, die entspringt dem Sicherungsvertrag selbst und nicht ist nicht irgendwie gekoppelt an den Rückgewähranspruch, der hier verjährt ist.
Ist kein Teil des Ganzen oder folgt nicht aus dem. Ja, okay. Also wenn wir uns den Sachverhalt an der Stelle ein bisschen anders vorstellen und sagen, die Bausparkasse würde jetzt hier den Anspruch auf Duldung der Zwangsvollstreckung gegen den Grundstückseigentümer erheben Und der Grundstückseigentümer würde sagen, ja Moment mal, aber ich habe doch alles bezahlt aus dem damaligen Darlehensverhältnis. Dann könnte jetzt die Bausparkasse nicht sagen, ja, ich erhebe aber die Einrede der Verjährung gegenüber deinem Einwand. Also das wär dogmatisch schief. Diese Einrede der Nichtvalutierung steht dem Grundstückseigentümer weiterhin zu. Sie folgt aus dem Sicherungsvertrag selbst. Sie ist kein Annex oder nicht verbunden, nicht gekoppelt mit den bereits verjährten Ansprüchen auf Rückübertragung. Das heißt mit anderen Worten, der Grundstückseigentümer steht natürlich gegenüber der Bausparkasse nicht schutzlos da. Er kann zwar nicht mehr aus dem Sicherungsvertrag die Rückgewähr der Grundschuld verlangen, wenn sich die Bausparkasse auf Verjährung erhebt, aber er hat natürlich noch die sonstigen Rechte aus dem Sicherungsvertrag, insbesondere eben die Einrede der Nichtvalutierung.
So ist es. Und da haben wir auch wieder so eine kleine Pattsituation. Nämlich die Bank kann nicht vollstrecken, aber der Eigentümer kann sich die Grundschuld auch nicht zurückgewähren lassen. Aber wir haben, das haben wir jetzt dargelegt, diese dauernde Einrede. Das heißt, wir sind tatbestandlich im 1169, der ja gerade verlangt, dass ich eine Einrede habe, nach der die Geltung machende Hypothek dauernd ausgeschlossen ist.
Dauernd ausgeschlossen. Und diesen dauernden Ausschluss, den haben wir hier, weil diese Einrede steht ja dauernd dann dem entsprechenden Grundstückseigentümer auch zu. Das heißt, wir wechseln auf die Rechtsfolgenseite beim 1169 BGB. Der Grundstückseigentümer kann verlangen, dass der Gläubiger auf die Grundschuld verzichtet. Das heißt, da haben wir jetzt einen Anspruch. Und wie ist es mit Ansprüchen? Die verjähren wieder. Also da muss man sich jetzt die Frage stellen, okay, wenn wir auf der Tatbestandsseite kein Problem mit irgendwelchen Verjährungseinreden haben, haben wir es vielleicht auf der Rechtsfolgenseite. Also können wir vielleicht sagen, dieser Anspruch aus dem Gesetz, aus dem 1169 BGB auf Verzicht auf die Grundschuld, der unterliegt seinerseits wieder der Verjährung. Und da sind wir jetzt natürlich in einem anderen Kontext. Bei dem Anspruch auf Verzicht aus dem Sicherungsvertrag hatten wir einen vertraglich ein Anspruch, der entspringt dieser Sicherungsabrede. Hier haben wir jetzt einen gesetzlichen Anspruch. Da könnten die Verjährungsregelungen anders sein und da könnte sich für die Verjährung was anderes ergeben.
Ja, das hattest du schon angeteasert, dass wir davon ausgehen, dass ein solcher Anspruch nicht verjährt. Und da haben wir zum Glück die herrschende Meinung in der Literatur auf unserer Seite. Auch
ein Glück.
Noch nicht abschließend durch ein höchstes Gericht entschieden wurde, diese Frage. Und zwar ist die Norm, die wir dafür brauchen, der 902 BGB.
902 BGB, eine Vorschrift, die man, denke, instinktiv immer anwendet, aber in die man vielleicht nicht so häufig reinschaut. 902 BGB, Unverjährbarkeit eingetragener Rechte. Da heißt es, die Ansprüche aus eingetragenen Rechten unterliegen nicht der Verjährung. Ausnahme, dies gilt nicht für Ansprüche, die auf Rückstände wiederkehrender Leistungen oder auf Schadensersatz gerichtet sind. Absatz 2 regelt dann noch ein Recht, wegen dessen ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen ist, steht einem eingetragenen Recht gleich. Für uns aber insbesondere interessant der Absatz 1, Satz 1, also Ansprüche aus eingetragenen Recht unterliegen nicht der Verjährung. Dogmatisch geht das Argument dann so, dass wir sagen, dieses Recht folgt aus dem Eigentum am Grundstück. Das Eigentum am Grundstück ist ein eingetragenes Recht. Deswegen unterliegt dieser aus 1169 BGB folgende Anspruch auf Verzicht auf die Grundschuld nicht der Verjährung. Mit anderen Worten, der Grundstückseigentümer hat Glück. Diese von dir vorhin beschriebene Patz-Situation wird sozusagen durch das Gesetz aufgelöst. Der Grundstückseigentümer kann zwar nicht mehr seine Rechte auf Rückgewähr aus dem Sicherungsvertrag geltend machen, die sind verjährt, aber er hat immer noch den unverjährbaren gesetzlichen Anspruch auf Verzicht auf die Grundschuld. Das heißt, die Bausparkasse ist verpflichtet dazu, auf die Grundschuld zu verzichten. Und das muss man ihr zugutehalten, das hat sie ja auch gemacht. Also sie hat ja diese Verzichtserklärung abgegeben. Das heißt, die Situation, meint man jetzt, ist für den Grundstückseigentümer ja vielleicht gar nicht so schlecht, weil er hat ja diese Verzichtserklärung von der Bausparkasse, aber die allein, jetzt wechseln wir dann gleich auf die verfahrensrechtliche Seite, ins PfAMFG-Verfahren, die allein scheint jetzt eben nicht zu reichen, um diese Grundschuld dann eben final aus dem Grundbuch auch rauszukriegen.
Ein letzter Zwischenstopp im materiellen Recht ist aber noch nötig, und zwar der Verzicht nach 1168 BGB auf Hypothek und Grundschuld. Wir haben jetzt hier die materiellrechtliche Erklärung der Bausparkasse, dass sie auf die Grundschuld verzichtet. Das ist aber leider nicht die einzige Voraussetzung, die wir für die Rechtsfolge des Verzichts benötigen.
Denn es heißt in § 1168 BGB, da heißt Verzicht auf die, ich lese es mal gleich vor, Verzicht auf die Grundschuld. Verzichtet der Gläubiger auf die Grundschuld, so erwirbt sie der Eigentümer. Also es würde hier eine Eigentümergrundschuld entstehen. Aber Absatz 2, Satz 1. Der Verzicht ist dem Grundbuchamt oder dem Eigentümer gegenüber zu erklären und bedarf der Eintragung in das Grundbuch. Das heißt, damit der Verzicht materiellrechtlich wirksam wird, muss er ins Grundbuch eingetragen werden. Das heißt, wie der Grundbuchamt sagt, ja, ich will diesen Verzicht eintragen. Was muss ich denn dem Grundbuchamt gegenüber nachweisen oder was will das Grundbuchamt von mir haben, wenn ich da einen Verzicht eingetragen haben möchte?
Da haben wir jetzt das Problem, dass wir gerade ein Briefrecht haben. Das heißt, um auch hier in dem Fall einen Verzicht eingetragen zu bekommen, muss ich wiederum den Brief vorlegen nach 42 und 41 GBO.
So ist es. Der Geschäftsführer blättert hektisch in der Grundbuchordnung und sucht den 42 GBO. 42 GBO, Vorlegung des Grundschuld- oder Rentenschuldbriefs. Die Vorschriften des 41 sind auf die Grundschuld und die Rentenschuld entsprechend anzuwenden. Und in 41 GBO heißt es, bei einer Hypothek, über die ein Brief erteilt ist, soll eine Eintragung nur erfolgen, wenn der Brief vorgelegt wird. Also mit anderen Worten, das Grundbuchamt trägt uns diesen Verzicht nicht ein oder trägt uns die Rechtsfolge des Verzichts nicht ein, nämlich das Werden der Grundschuld zur Eigentümergrundschuld, ohne dass der Brief vorgelegt ist.
Und jetzt kann ich diesen Brief ja natürlich nicht mehr herzaubern, der ist ja weg in unserer Situation. Und dafür sieht das Gesetz die Ersetzung durch einen Aufgebotsbeschluss vor. Das ist auch wieder bei der Hypothek geregelt, im 1162, das Aufgebotsverfahren hinsichtlich des Hypothekenbriefs gilt natürlich auch für die Grundschuld und lautet wie folgt.
Paragraf 1162 BGB, Aufgebot des Hypothekenbriefs. Ist der Hypothekenbrief oder in unserem Fall ist der Grundschuldbrief abhanden gekommen oder vernichtet, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt werden. Das heißt, wir kommen jetzt über den 1162 BGB ins Aufgebotsverfahren des FAMFG. Und da spielt jetzt dann im Grunde die Musik hier in unserem Fall, weil wir eben das Problem haben, wir müssen alle verfahrensrechtlichen Voraussetzungen dieses Aufgebotsverfahrens hinbekommen.
Und die sind dann fürs Aufgebotsverfahren hinsichtlich einer Urkunde, insbesondere in den 466 fortfolgenden FAMFG, geregelt, denn der Grundschuldbrief ist eine Urkunde im Sinne dieses Abschnitts.
Genau, der sechste Abschnitt des FAMFGs, da heißt es in den Paragraphen 466 fortfolgende dann eben zum Aufgebot zur Kraftloserklärung von Urkunden, unter anderem im Paragraph 467, man muss antragsberechtigt sein, im Paragraph 468, man muss den Antrag auch begründen. Und unser Problem spielt hier in der Antragsberechtigung, denn wir haben hier die Eigentümer, die sagen, wir wollen, dass dieser Grundschuldbrief für kraftlos erklärt wird. Das Grundbuchamt sagt aus seiner formalen Position heraus, ja Moment mal, aber diese Grundschuld steht euch doch gar nicht zu. Eingetragen als Inhaber dieser Grundschuld ist ja wohl die Bausparkasse.
Richtig, und da ist Ausgangspunkt der 467 Absatz 2. Bei anderen Urkunden, der Absatz 1 ist zwar der erste Absatz, hat aber in der Praxis deutlich weniger Bedeutung. Da geht es um Inhaberpapiere und Ähnliches. Im Absatz 2 deswegen andere Urkunden, zum Beispiel den Grundschuldbrief, ist derjenige zur Stellung des Antrags berechtigt, der das Recht aus der Urkunde geltend machen kann, also der materiellrechtliche Inhaber bzw. Gläubiger. Und da hast du ja schon gesagt, gehen wir jetzt erstmal von der Eintragung aus, hier also die Bausparkasse.
Also die Bausparkasse könnte jederzeit sagen, okay, wir stellen den Antrag auf Kraftloserklärung dieser Urkunde. Nachdem das fürs Grundbuchamt ja auch so aussieht oder fürs Gericht so aussieht, als wäre die Bausparkasse noch Inhaber dieser Grundschuld, schadet die ja niemand anderem. Ne?
Ja.
Aber hier, da sind die eben nicht bereit, sagen die, nee, das machen wir nicht, daran wirken wir nicht mit. Das heißt, Frage ist, können hier die Eigentümer sagen, ja, wir machen das jetzt im Namen der Bausparkasse oder wir machen das eben jetzt kommen wir zu dem Begriff, in gewillkürter Verfahrensstandschaft für die Bausparkasse. Anerkannt ist das Ganze für den Fall der Überlassung einer Löschungsbewilligung oder löschungsfähigen Quittung. Dazu gibt es auch schon einige Nachweise in der obergerichtlichen Rechtsprechung. Das heißt, wenn die Eigentümer des Grundstücks eine Löschungsbewilligung vorlegen könnten, dann wäre mit der obergerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Grundstückseigentümer in gewillkürter Verfahrensstandschaft für die Bausparkasse dieses Verfahren auf Kraftloserklärung in Gang setzen können.
Richtig, also gewillkürte Verfahrensstandschaft ist ja dann, dass ich ein fremdes Recht im eigenen Namen geltend mache. also im Sinne für die Bausparkasse als eingetragener Gläubiger, aber ich trete schon im eigenen Namen auf. Argumentation dieser Rechtsprechung ist insbesondere, dass mit der Löschungsbewilligung der Gläubiger, also hier unsere Bausparkasse, ja deutlich macht, dass ihm das Recht mehr oder minder so ein bisschen egal ist.
Deswegen mit anderen Worten, da steckt drin, macht damit, was ihr wollt. Also, genau. könnt ihr euch meinetwegen auch um das Aufgebot des Grundschuldbriefs kümmern. Uns ist es jetzt egal.
Und da kam ja auch so ein bisschen aus dieser Rechtsprechung die Idee unserer Beteiligten am Anfang her, eine zweite Löschungsbewilligung von der Bausparkasse zu bekommen, weil es diese Rechtsprechung gab und sagt, okay, mit der Löschungsbewilligung, da kriegen wir es ja hin. Und die Bausparkasse hat dann aber ja zu Recht gesagt, nee, eine Löschungsbewilligung müssen wir euch nicht erteilen, machen wir deswegen auch nicht, berufen uns auf Verjährung. Jetzt haben wir die Situation, wir haben aber zumindest einen Verzicht.
Ja, und jetzt stehen die da mit diesem Verzicht, mit dieser Verzichtserklärung und wedeln vor dem Gericht und sagen, aber das ist doch im Wesentlichen das Gleiche. Diese Fälle hatten wir eben in der Vergangenheit immer mal wieder und wir haben auch argumentiert in unseren Gutachten, dass letztlich über diese Verzichtserklärung ja dasselbe zum Ausdruck kommt, was auch bei Aushändigung einer Löschungsbewilligung zum Ausdruck kommt, nämlich dass dem Gläubiger das Schicksal dieses Rechtes von nun an egal ist. Also auch darin dann eben eine Ermächtigung steckt, im Namen oder an der Stelle des Gläubigers dieses Aufgebotsverfahren durchzuführen. Also wir sagen, das ist qualitativ dasselbe. Es gab dann einige kleinere Gegenargumente, die da vorgebracht waren. Zum Beispiel, dass diese Verzichtserklärung ja bei formaler Betrachtung widerruflich ist, da wir eben noch keine Eintragung und keine Antragstellung beim Grundbuchamt haben, weshalb man sagen kann, ja, Moment mal, also das ist ja keine verlässliche, keine dauerhafte, gewillkürte Verfahrensstandschaft, die wir hier haben, weil der Gläubiger ja jederzeit diesen Verzicht auch widerrufen könnte. Also da wurde sich ein bisschen in der Praxis dagegen gewehrt, allein auf Vorlage einer Verzichtserklärung dann eben entsprechend auch das Aufgebotsverfahren in Gang zu setzen. Und dankenswerterweise jetzt in sehr klaren Worten des OLG München, mit Beschluss vom 1.8.2025. Ich lese mal die Leitsätze vor, das passt also genau auf unseren Fall. Da heißt es, die für die Begründung einer gewillkürten Verfahrensstandschaft im Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung eines Grundpfandrechtsbriefes erforderliche Ermächtigung durch den Rechtsinhaber kann auch durch eine Verzichtserklärung erfolgen. Also da wird genau das gesagt, was wir in unseren Gutachten schon länger vertreten, dass damit letztlich dasselbe zum Ausdruck kommt. Und im zweiten amtlichen Leitsatz führt das OLG München dann weiter aus, hierzu muss die Verzichtserklärung weder unwiderruflich noch in grundbuchtauglicher Form abgegeben werden. Also wir haben sogar eine sehr praxisfreundliche Ausgestaltung oder sehr praxisfreundliche Nebensätze letztlich in dieser Entscheidung. Die muss weder von der Bausparkasse unwiderruflich erteilt sein, noch muss die Bausparkasse diese Verzichtserklärung in grundbuchtauglicher Form, also § 29 GBO, unterschriftsbeglaubigt oder dergleichen, abgeben, sondern es reicht, wenn die privatschriftlich dann entsprechend erteilt wird und dann entsprechend auch vorgelegt wird dem Grundbuchamt.
Du sagst es und hier haben wir auch sogar die Argumentation, man kann ja fast sogar sagen, beim Verzicht wird es noch deutlicher, dass der Empfänger dieser Verzichtserklärung damit machen kann, was er will, denn die materiellrechtliche Folge wäre ja gerade das Entstehen einer Eigentümergrundschuld, also die Verfügungsberechtigung des Eigentümers vollständig über dieses Recht. Das hat zum Beispiel das OLG München als einen der Gründe genannt, warum das gleichzustellen wäre. Auch die Argumentation, kein Interesse, kein eigenes mehr am weiteren Schicksal. Und du hattest es ja schon mal angesprochen, dieses kleine Gegenargument. Ja, was ist denn mit der Widerruflichkeit des Verzichts? Und da muss man sagen, wir fragen uns ja, liegen die Voraussetzungen einer gewillkürten Verfahrensstandschaft vor? Das richtet sich ja oder ist ja ein Rechtsinstitut, was man aus 185 BGB analog herleitet. Und auch für die allgemeine Prozessstandschaft im Zivilprozessrecht ist es für die Frage der Wirksamkeit dieser Ermächtigung nie erheblich, ob diese Ermächtigung vielleicht widerruflich wäre. Das heißt, hier im Aufgebotsverfahren davon irgendwie eine Abweichung zu machen, gibt es keinen Grund für.
Also sehr ausführlich begründet, sehr praxisfreundlich diese Entscheidung des OLG München. Das heißt, in diesen Fällen, in denen die Bausparkassen sich da auf ihr ja ihnen nun mal zustehendes Verjährungsrecht oder die Verjährungseinrede berufen und sagen, wir wirken da jetzt nicht weiter mit, wir erteilen keine zweite Löschungsbewilligung, wir treten die Grundschuld auch nicht ab, Wir löschen sie, also wir geben eben keine weitere Löschungserklärung mehr ab. Dann kann ich aber jetzt in der Praxis mit diesem aus dem Gesetz folgenden unverjährbaren Anspruch auf Vorlage einer Verzichtserklärung beziehungsweise auf Verzichtserklärung im Hinblick auf die Grundschuld diese gewillkürte Verfahrensstandschaft im FAMFG-Verfahren begründen und damit dann ohne weitere Mitwirkung der Bausparkasse diesen Grundschuldbrief für kraftlos erklärt bekommen und damit dann den Verzicht im Grundbuch eintragen lassen. Sodass im Anschluss dann wiederum die Eigentümer des Grundstücks, die gleichzeitig Berechtigte der so entstandenen Eigentümergrundschuld sind, die Löschung erklären können und die Löschung bewilligen können, sodass dann die Grundschuld endlich rauskommt. Also der Knoten ist jetzt in gewisser Weise aufgegangen. Es ist ziemlich kompliziert, wenn man es durchdenkt, aber jetzt geht's eben, ohne dass man den beteiligten Eigentümern dann darauf verweisen müsste, natürlich unter Berücksichtigung der notariellen Neutralitätspflicht, hier irgendwie klageweise gegen die Bausparkasse vorzugehen.
Ja, und wie du gesagt hast, jetzt ist die Pattsituation zum Glück, in der wir uns da befunden haben, aufgelöst.
Also fassen wir es nochmal zusammen. Immer wieder hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass wir bei diesen Grundschuldkonstellationen drei verschiedene Rechtsverhältnisse haben. Einmal das Darlehen, dann die Grundschuld und dann die Sicherungsabrede. Üblicherweise oder immer haben wir nach dem Erfüllen des Sicherungszwecks, also regelmäßig der kompletten Rückzahlung des Darlehens, einen aus der Sicherungsabrede entstehenden oder fällig werdenden Anspruch auf Rückübertragung der Sicherheit, also hier konkret der Grundschuld, der ist gerichtet auf Abtretung, Verzicht oder Löschung. In den meisten Fällen macht man da eben dann den Anspruch auf Löschung der Grundschuld geltend, wird dann eben die Löschungsbewilligung entsprechend der Grundschuldgläubigerin auch erteilt. Dieser Anspruch unterliegt aber nach neuem Recht der 10-jährigen Verjährung. Und wenn sich die Grundschuldgläubigerin auf diese Verjährung beruft, bleibt den Grundstückseigentümern noch der unverjährbare Anspruch über 1169, 1192 BGB auf Verzicht auf die Grundschuld. Und mittels Vorlage dieser Verzichtserklärung kann man dann auch, wenn es sich um ein Briefrecht handelt, das Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung des Grundschuldbriefs durchführen.
Wenn man den Brief selbst nicht mehr hat, ja.
Wenn man den Brief selbst nicht mehr hat. Also das ist natürlich das Allerbeste, wenn man den Brief noch hat. Aber wir wissen ja, also ich habe es ja schon mal in der Podcast-Folge berichtet, auf einer Fortbildung wurde von einem sehr renommierten Kollegen berichtet, der einzige Zweck eines Grundschulbriefes bestehe darin, verloren zu gehen. Und den Zweck erreichen die meisten Grundschulbriefe ja dann doch auch relativ zuverlässig. Super. Ja, Jonas, vielen Dank. Du bearbeitest diese Anfragen bei uns hausintern. Häufig hast dich auch über diese Entscheidung des OLG München sehr gefreut. Wird uns jetzt dann in der Praxis in den nächsten Monaten, bis es überall angekommen ist, sicherlich auch noch helfen. Damit können wir dann den Grundbuchämtern gegenüber auch jetzt eben unter Nachweis auf diese aktuelle, sehr gründliche Entscheidung des OLG München zeigen, dass auch in diesen Fällen dann das Aufgebotsverfahren durchgeführt werden kann. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis zum nächsten Mal. Danke.